House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Ich glaube, im Augenblick hat die KI noch ziemlich hohes Potenzial, Missinformationen zu generieren. Scholz ist halt auch einfach zu faken, weil er so herrlich emotionslos ist. Das werden Angriffe von Staaten sein, die andere Staaten eben destabilisieren wollen.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit sowie über deren Anwendung im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir mit Professor Martin Steinebach. Ich bin Oliver Küch, ich bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene und mit mir hier im Studio ist wieder meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
Ja, hallo Oliver und hallo Martin. Ja, ich bin Anna Spiegel, ich bin im Marketing am Fraunhofer SIT und nach einer längeren Winterpause und Krankheitspause heißen wir euch wieder willkommen im House of Nerds. Dieses Mal zu Gast ist Professor Dr. Martin Steinebach. Er leitet am Fraunhofer SIT die Abteilung Media Security and IT Forensics und er ist leitender Forscher am Athene-Zentrum. Außerdem ist Martin deutschlandweit von Medien gefragter Experte, sowohl als IT-Forensiker, um die Echtheit von Material zu prüfen. Zum Beispiel, der bekannteste Fall ist wahrscheinlich das Ibiza-Video, das er und sein Team geprüft haben. Und außerdem ist er gern gesehener Interviewpartner von Tagesschau, Zeit bis ZDF. Ja, herzlich willkommen. Möchtest du was ergänzen, korrigieren? Habe ich was vergessen?
Vielen Dank, das ist schon sehr viel.
Ja. Ja, schön, dass du da bist, Martin. Und obwohl du, ich glaube, du bist unser erster Wiederholungstäter hier im House of Nerds.
Gut, freut mich.
Ja.
Entweder oder.
Als du da warst, wir haben das House of Nerds mit dir ja gestartet, da gab es noch nicht die Kategorie Entweder oder. Und deswegen holen wir das jetzt mal nach. Das ist so eine Kategorie, da stellen wir kleine Entscheidungsfragen und du solltest dich für einen der zwei gegebenen Begriffe entscheiden. Verstanden?
Okay. Ohne Erläuterung?
Also ohne Erläuterung. Einfach kurz, knackig, schnell.
Oh, okay.
Das spontan.
Ganz gruselig.
Ja. Schauen wir mal. Ist nicht so schwierig, fängt ganz einfach an. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hund oder Katze?
Bringt mich das jeweilige Haustier um, wenn ich ja jetzt was sage? Also ich habe beides. Im Hund.
Katze oder Pferd?
Zu Hause auf jeden Fall Katze.
Okay, letzte Tierfrage. Pferd oder Hund?
Auf jeden Fall Hund.
Darmstadt oder Hanau?
Darmstadt.
Ibiza oder Darmstadt?
Ibiza.
ChatGPT oder Fraunhofer Genie?
ChatGPT.
DALL-E oder Midjourney?
DALL-E.
Wasserzeichen oder zentral gelistete Inhalte?
Wasserzeichen.
TV oder Radio?
Radio.
Tonträger oder Streamingdienst?
Tonträger.
Okay, beim letzten hat der Martin ein deutliches Lächeln gezeigt. Das vertiefen wir dann am Ende nochmal.
Ja, da kommen wir im Nerdfaktor drauf zurück.
Genau. Martin, du beschäftigst dich mit deinem Team ja mit Desinformation, ich sage jetzt mal platt Fake News in Form von Bildern, Videos, Texten. Mir ist letzte Tage eine Fake News-Sache aufgefallen, die ist gerade aktuell gewesen. Da war Trump inmitten von KI-fabrizierten Bildern von People of Color vor der Veranda, auf mehreren Veranden zu sehen. Ist dir in letzter Zeit was untergekommen, wo du dich gewundert, amüsiert oder ja, fasziniert war es von der Desinformation?
Na gut, ich meine, das Trump-Bild habe ich auch gesehen. Ansonsten, das war keine Desinformation, aber es gab schöne, na, vielleicht ist es auch Desinformation, es war finanzielle Desinformation. Es gab ein ziemlich schönes Scholz-Deepfake Audio-Deepfake bzw. Voice-Cloning-Video, in dem Scholz quasi den Bürgern erklärt hat, wie sie jetzt doch für ihre Rente und so weiter sorgen können und dann quasi auf so Investmentseiten verleiten wollen. Also das, cool. Das fand ich ziemlich schön gemacht. Und ich glaube, Scholz ist halt auch einfach zu faken, weil er so herrlich emotionslos ist. Also meistens sagt man halt so, okay, das sieht man den Leuten an, wenn sie dann hier, aber der ist ja eh schon so leicht roboterhaft. Ja. Und dann das dann zu faken, also hat man wirklich gemerkt, ja, bei dem geht's gut.
Mhm. Ja, der hat so was Terminator-haftes, ne? Ja,
bisschen. Aber man wundert sich ja manchmal, wie stark verbreiten, also welche starke Verbreitung solche nicht belegten oder falschen Informationen angeht. Also mir ist noch in Erinnerung auch der Bettwanzen-Skandal in Frankreich im vergangenen Jahr, wo wirklich auch namhafte deutsche Zeitungen das ja aufgegriffen haben und es gab dafür meines Wissens keine wirklichen Belege. Erklärt sich das? Also keine Ahnung, war das
jetzt... Ja, also ich glaube erklären, ich meine, wir sind ja Techniker und also und mein Team ist ja Techniker und keine Soziologen oder Psychologen, was man ja immer wieder sieht, Emotionalität und so weiter ist ein großes Ding und das ist vielleicht einfach dann auch was, dass man sagt, ja, das reflektiert so ein bisschen Klischees und dann verbreitet man das und hat so das Gefühl, ja, ich habe es schon immer gewusst, die Franzosen sind nicht reinlich genug oder sowas und dann wird das verbreitet. Ja, dann brauchst du ja dann nur eine Handvoll Leute zu geben, also Handvoll natürlich auch im übertragenen Sinn, aber in den sozialen Netzen sind so viele Leute und wenn ich dann halt eben einige davon habe, die solche Klischees weiterverbreiten, dann wird das ganz schnell ganz stark gesehen.
Mhm. Martin, wir haben dich ja eingeladen, weil ich mit dir in ein Gespräch gekommen bin und du selbst gesagt hast, wow, also im letzten halben Jahr hat sich so viel getan, da hast du selbst nicht mitgerechnet. Deswegen haben wir gedacht, machen wir mal ein Update zu dem Thema. Wo steht im Moment, ich sag mal, was ist der State of the Art beim Thema KI, Fake News? Was sind die jüngsten Entwicklungen, die du interessant findest?
Naja, also das Jüngste, von dem ich sagen würde, es hat schon massive Auswirkungen. Das ist das Thema Audio. Also Audio ist ja ganz stark gewachsen in der letzten Zeit. Also diese Voice-Cloning-Geschichten, Text-to-Speech in Kombination mit Voice-Cloning, dass man heutzutage jetzt so einfach Stimmen, also komplette Aussagen von Personen des öffentlichen Lebens synthetisieren kann und dass sowas dann auch gleich wieder eingesetzt wird für Schockanrufe für irgendwelche Betrugsmaschen und so weiter. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Entwicklung. Die ist jetzt schon gut vorangeschritten. Was wir jetzt ja im Augenblick so an der Schwelle haben, sind dann die künstlich generierten Videos. Also das war eine Weile lang noch eine Sache, die sah noch nicht besonders gut aus. Also es gab ein paar Online-Tools, mit denen man wenige Sekunden Content erzeugen kann. Und das war auch ziemliche Glückssache, wie gut das aussah. Aber was man jetzt so hört, ist ja, dass die neueren Modelle wirklich auf Minutenlänge semantisch korrekte Videos erstellen. Also dass die auch der Bildlogik folgen und keine massiven Sprünge drin haben und so. Das heißt also, das steht jetzt an der Schwelle und wird sicherlich dann auch wieder eine Auswirkung auf Desinformation und Desinformationsverbreitung haben.
Hat dich das überrascht oder hast du damit gerechnet, mit dieser Schnelligkeit der Entwicklung? Weil ich kann mich daran erinnern, vor einem halben Jahr waren wir noch nicht so weit.
Genau, also das ist immer wieder das Überraschende, wie schnell die Sprünge dann doch gemacht werden. Ja, also,
bist selbst du als gesehen. Experte davon überrascht?
Ja, ich habe mir noch meine kindliche Begeisterungsfähigkeit bewahrt, was das betrifft. Und bin da immer wieder überrascht, wie schnell dann doch die Dinge sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, man vergisst halt häufig, dass solche technischen Entwicklungen halt auch mehrdimensional sind. Und in der eine Richtung ist natürlich mehr Daten, mehr Content, neue Ideen. Auf der anderen Seite werden aber unten drunter die Algorithmen, und auch bei KI liegen ja am Ende Algorithmen ganz unten, auch immer effizienter. Und da kriegt man immer wieder mit, da hat jetzt wieder jemand eine gute Idee gehabt und einfach nochmal das Datenformat angepasst und plötzlich werden die Algorithmen doppelt so schnell oder so. Ja? Und damit kann man natürlich auch wieder viel mehr machen. Also von daher ist es wahrscheinlich einfach schwer, diese ganz verschiedenen Dimensionen, in dem durch dieses massive Interesse an KI im Augenblick die Entwicklung voranschreitet, überhaupt noch abschätzen zu können, was die im Konzert dann bewirken.
Im Bereich Sicherheit und von KI-Anwendungen, da waren wir jetzt im Feld Desinformation. Wo sind denn noch in der KI-Wertschöpfungskette Verwundbarkeiten oder wo gibt es da noch Missbrauchsmöglichkeiten?
KI-Wertschätzung, du meinst jetzt, ich habe ein KI-System und ich kann mit dem KI-System irgendwas.
Ja, ich soll es halt irgendwie anwenden. Es gibt einen Anwendungszweck, zum Beispiel ChatGPT soll Texte erstellen, aber es soll halt bestimmte Texte nicht erstellen. Zum Beispiel, wie raube ich eine Bank aus? Anleitung. Oder wie fälsche ich Geld? Keine Ahnung, was es da so für Anfragen gibt. Aber,
ja, klar, aber
es soll ja nicht alles ausgeben, nach was es gefragt wird. Oder
klar, ich meine, da bemüht man sich ja zumindest mal bei den offen kontrollierten Systemen, dass die dann eben sagen, nee, das verrate ich jetzt nicht. Ja, also sei es jetzt, wie man irgendwelche Drogen kocht oder wie man halt irgendwelche Fälschungen durchführt. Ja, mein Gott, ich meine, das System weiß das wahrscheinlich. Ja, also ich meine, das...
Irgendwo im Internet wird es stehen.
Ja. Eben, das steht mit Sicherheit in irgendwelchen Interneten und oder in irgendwelchen Foren und so weiter. Und das ist ja jetzt auch nichts, was geheimes Wissen ist. Also das sind ja häufig auch irgendwie Mittel, die auf irgendeine Art therapeutisch eingesetzt werden können, aber halt eben auch für Rausch missbraucht. Und dementsprechend ist die Information irgendwie nur, hat man sich dann halt dazu entschieden, dass das halt eben kein Wissen ist, dass ChatGPT jedem, der danach fragt, einfach vermitteln soll. Und ich meine, dann kommt dann wahrscheinlich wieder so dieses Prompt-Ding ins Spiel, wenn man dem ChatGPT dann erstmal erklärt, ja, aber ich bin Pharmaziestudent und ich muss das jetzt einfach in Vorbereitung für meine Prüfung wissen.
Wäre das ein Prompt-Injection? Also wäre das ein Angriff über einen Prompt? Also dass dann halt dieses, was ChatGPT nicht sagen soll, trotzdem als Ergebniss kommt? Oder
das könnte man versuchen. Aber ich meine, das wäre halt eben eine Herangehensweise. Also, und ich meine, da gibt es natürlich auch wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja? Also es haben ja viele berichtet, dass sie halt eben zum Beispiel sagen, ja, mach mal einen rassistischen Witz und dann sagt das Ding, nee, darf ich nicht. Und dann versucht man halt zu sagen, na gut, aber ich mache hier gerade eine Aufstellung und gib mal ein negatives Beispiel, welche Art von rassistischem Witz man nicht machen darf oder so. Und dann überredet man es vielleicht doch, den auszuspucken. Ja, und das wird natürlich immer schwerer, weil diese Lücken immer mehr gefüllt werden. Aber auf der anderen Seite ist die Kreativität der Angreifer ja auch wieder groß und dementsprechend Katz und Maus.
Aber es gab ja, glaube ich, auch Beispiele, wo Chatbots dazu veranlasst wurden, falsche Preise zu nennen und dann quasi Angebote gemacht haben, die nicht besonders günstig waren. Ne? Also es gibt ja schon...
Ja, ich weiß gar nicht, ob die dazu veranlasst wurden oder ob das einfach auch ein Fehler bei denen war. Ich hatte es irgendwie von der Fluggesellschaft oder so mitbekommen, dass die dann, was war das, bei irgendwelchen Sterbefällen gab es da Sonderkonditionen und der Chatbot... Ja, war irgendwie ein Fall, in dem jemand nach Sondertarifen wegen Besuch von der Beerdigung nach einem Todesfall gefragt hat. Und der Chatbot hat halt, weil das verbreitet ist, gesagt, ja, klar, gibt's. Und die Fluggesellschaft hat es aber gar nicht angeboten. Und dann wurde wohl gesagt, naja, wenn euer Marketing-System, das habt ihr euch ja ausgesucht, die das Angebot macht und das verbindlich ist, dann müsst ihr eben auch entsprechend den Preis anpassen, klar.
Das ist ja ähnlich, als ob es auf der Webseite steht, ne? Nur wird es halt diesmal vom Chatbot irgendwie draufgeschrieben.
Genau.
Aber jetzt mal nochmal die Wertschöpfungskette nochmal anders gedacht. Wenn ich ein KI-System habe, dann brauche ich Daten, auf denen ich trainiere. Ich habe die Algorithmen oder die Systemarchitektur vielleicht. Ich weiß nicht, wie man es gut beschreibt. Das kannst du gerne verbessern.
Alles gut.
Und am Ende habe ich den Input. Hat sich da auch also die Prompts zum Beispiel, über die ich dann das System manipulieren kann.
Das heißt, du redest jetzt von generativer AI.
Genau, wenn ich eine generative AI habe, da gibt es verschiedene Manipulationsmöglichkeiten von so einem System. Wie gesagt, schon in der Trainingsphase vielleicht. Hat sich da was verschoben oder ist da immer noch, ich sag mal, das Frontend die Haupt.
Ich glaube, eine der letzten Sachen, die halt aufgekommen sind, war, dass man ein bisschen sensibilisiert worden ist, wie Trainingsdaten überhaupt aussehen. Also es gab wohl irgendwie Sichtungen, dass in der großen Bildsammlung, die zum Training von generativer AI in der Bilderzeugung verwendet wurde, dass man tatsächlich rausgefunden hat, da ist Kinderpornografie enthalten. Da war einfach im Trainingsmaterial Kinderpornografie. Mhm. Und das ist halt, ja, auch nicht verwunderlich, weil letztendlich diese Bildsammlungen halt einfach Millionen von Bildern darstellen, beziehungsweise Links auf Millionen von Bildern, die mit irgendeinem automatisierten System gecrawled worden sind. Und wenn ich halt einfach wild im Internet rumsuche, dann kriege ich halt auch Samples von jeder Art von Inhalt und wird ja immer wieder auch kritisiert und ermahnt, dass eben auch kinderpornografisches Material im Internet verfügbar ist. Mhm. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass das entsprechende Material auch dann Bestandteil vom Trainingsmaterial geworden ist. Und da wird jetzt eben, glaube ich, stark dran gearbeitet, wie man da eine bessere Filterung noch hinbekommt. Also wirklich ganz am Anfang, was bekommt das System überhaupt gezeigt? Und ja, das ist aber auch jetzt kein unglaublich neues Phänomen. Das hat man bei, ich glaube, bei Stable Diffusion zum Beispiel, hat man es relativ gut sehen können, weil es halt so ein öffentlich verfügbares System ist, dass die bei der ersten Variante, die genutzt werden konnte, noch mit relativ viel erotischem Material auch trainiert haben, weil das halt auch im Internet stark verfügbar ist. Und dann haben die aber gemerkt, dass die Anwender es auch verwenden, um künstliche erotische Inhalte zu erzeugen, und haben dann in der nächsten Phase schon im Vorfeld versucht, entsprechende Inhalte auszufiltern, was dazu geführt hat, dass es auch deutlich schwerer war und dass aber auch interessanterweise insgesamt das Erzeugen von menschlichen Bildern schlechter geworden ist. Ja, das heißt also, das System hat halt einfach dann nicht mehr so gut menschliche Proportionen gekannt. Das hat es scheinbar durch gerade Erotikbilder sehr gut lernen können.
Ja, da, wie das da sieht halt man die Proportionen halt.
Ja, ja, eben, da ist das ist recht ungefiltert. Und dementsprechend war es danach wohl so, dass wenn man dann Personen gerendert hat, die halt eben nicht mehr so menschennah waren, wie das noch in der ersten Variante ist, aber hat halt auch nicht lang gehalten, weil man dann halt eben gemerkt hat, dass man über die trainierten Grundsysteme halt eben noch weitere Layers legen konnte, sogenannte LoRAs und so weiter. Mhm. Und dann hat man sehr schnell dem System dann doch wieder seine Wunscheigenschaften quasi antrainieren können und war so weit wie am Anfang. Aber gut, ich meine, Vorteil für jemanden wie der Anbieter von Stable Diffusion ist natürlich, dass sie an die Hände heben können und sagen können, gut, von uns hat es das nicht beigebracht bekommen.
Mhm. Ja, du bist ja leitender Forscher im Athene-Zentrum. Was treibt in Athen oder was macht ihr denn da gerade so in Sachen KI-Forschung? Oder mit was beschäftigt ihr euch gerade?
Ja gut, ich meine, ich komme jetzt gerade aus einem Workshop zum Thema Geldwäscheerkennung mit KI. Also wir haben jetzt gerade
vom Projekt Malefiz.
Genau, da haben wir jetzt quasi die letzten zwei Tage uns die Köpfe heiß geredet, wie man Geldwäsche mit künstlicher Intelligenz erkennen kann. Und da zeigt sich halt auch wieder, wie komplex der Fall ist und wie spannend dann natürlich auch wieder das Zusammenspiel zwischen juristischen Vorgaben und technischen Möglichkeiten und so weiter ist. Solche Sachen können halt sehr komplex werden.
Gibt es noch weitere Athene-Aktivitäten oder andere Projekte
im KI-Umfeld? Ja, natürlich. Also wir haben jetzt gerade angefangen mit einem Projekt, das nennt sich Frost. Und das steht letztendlich für forensische Methoden und KI. Das heißt, wir wollen uns mal anschauen, an der Auswahl von forensischen Abläufen, also File-Carving und ich glaube, wir wollen uns auch Netzwerkanalyse anschauen, wir wollen uns Open Source Intelligence anschauen, mal sagen, okay, was sind so die herkömmlichen Methoden, also die klassischen algorithmischen Verfahren, was sind die KI-basierten Verfahren, wie kann man die weiterentwickeln, was hat wo tatsächlich Vorteile, um mal eine auch Gegenüberstellung hinzubekommen, weil im Augenblick hatten wir ja einen ziemlichen KI-Hype, ich glaube, das ist nicht untertrieben und Da ist halt immer so die Frage, ob das für alle Fragestellungen KI die vernünftigste Methode ist. Ja? Und das kann ja durchaus sein, dass das für die Interpretation und Analyse von Realtextdaten bei Open Source Intelligence total sinnvoll ist und vielleicht auch viel zuverlässiger als jetzt irgendwie so ein Back of Words, was man früher genommen hat. Auf der anderen Seite aber im File Carving das Ding anfängt, munter irgendwelche Dateien zu erspinnen, die da gar nie waren.
Dass die halluziniert sind.
Ja, und okay, dass man sagt, naja gut, da sollte man mit klassischen Methoden, die halt tatsächlich einfach nach Dateistrukturen gucken und sich irgendwelche magischen Sequenzen, nennt man es dann, also irgendwelche Dateiendungen oder Dateistarts anschauen und damit was machen, dass das viel, viel besser funktioniert.
Du bist ja auch Professor.
Ja,
Martin.
Und Honorarprofessor. Aber das ist auch ein Professor, ja.
Ja, das ist ja auch so ein Lebensbereich, wo KI ja auch auf dem Vormarsch ist. Ich habe jetzt erst gelesen, dass es da auch ein Gerichtsurteil, glaube ich.
Genau, das ist ganz frisch gestern oder so.
Genau, ja, zu einem Studenten, der sich da für einen Masterstudiengang beworben hat.
Mit einem Aufsatz, genau.
Genau, mit einem Essay.
Bewerbungsaufsatz.
Mhm. Ja. Den hat er natürlich selber geschrieben.
Ich kenne den Aufsatz nicht, ich kenne auch nur die Beschreibung. Und ich meine, da war ja letztendlich auch nur so ein Indizienverfahren, um das mal so zu sagen. Ich glaube, die Uni hat
einfach.
Ich glaube, die Uni hat einfach gesagt, der hat vor einem Jahr schon mal einen Aufsatz abgegeben, der war nicht gut. Diesen Jahr hat er wieder einen abgegeben, der war perfekt. Und so perfekt, wie der Aufsatz ist, werden uns normalerweise keine Aufsätze vorgelegt. Also gehen wir davon aus, dass er das synthetisiert hat. Ja, das ist das, wie ich den Fall verstanden habe. Und das Gericht oder die entscheidende Instanz, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein ordentliches Gericht war oder ein Hochschul.
Gremium in irgendeiner Form.
Sonst was, ich weiß nicht. Die haben aber dann gesagt, ja, das ist Teil der Aufgaben der Prüfer. Und wenn die das so sehen, das ist ihr gutes Recht.
Ist das zum Beispiel ein Indikator, wenn man, ich sag mal, man prompt ein bisschen auf dem Thema rum und erhält dann Passagen, die quasi identisch oder nahezu identisch sind? Ist das ein Indiz?
Ja, das ist ein Indiz und das war in dem Fall, von dem wir beide gelesen haben, ja auch so. Die haben ja gesagt, na, sie haben nicht den gleichen Aufsatz erzeugt, aber ihre Prompts haben zu der gleichen Aufsatzstruktur geführt. Und das ist ja was, das man bei ChatGPT auch durchaus sieht. Das neigt ja dazu, immer so ein, ich fasse die Frage nochmal zusammen, dann erzeuge ich eine Liste von Bullet Points, die verschiedene Aspekte adressieren und dann mache ich nochmal so eine kleine Conclusio in drei Sätzen zum Schluss. Ja, und das ist halt dann schon auch so ein Muster, das man verwenden kann, um zu sagen, okay, das ist ein Text, der ist so strukturiert und aufgebaut, wie das eben ein ChatGPT oder was Ähnliches erzeugen würde. Aber muss man jetzt auch sagen, und das ist eine Frage, die sich mir stellt und die, glaube ich, noch zu wenig diskutiert wird, weil man geht ja immer davon aus, dass die Leute komplett synthetisieren, was es aber ja auch gibt und was es vor allem im englischsprachigen Bereich gibt, aber im Deutschen auch, sind eben so stilistische Optimiertools. Und was das für eine, wie das einzuordnen ist, dass wenn ich halt einfach im mittelmäßigen Englisch irgendwas schreibe, ob das dann unterschieden werden kann zwischen einem synthetisierten Text oder einem stilistisch optimierten Text, da kommt es halt wirklich drauf an, ob man die Struktur nimmt oder ob man die Sprache nimmt, weil die Sprache könnte halt auch mit solchen Werkzeugen viel besser sein, als was man normalerweise sprechen kann. Weil ganz klar, also ich meine, mit den Werkzeugen wird auch mein Englisch besser. Die Sätze werden kürzer, der Wortschatz wird breiter und so weiter. Und da könnte dann auch jeder sagen, ja gut, das ist aber nicht Steinebach, sondern das ist jetzt irgendwie was anderes. Aber wie das dann einzuordnen ist, ob das schon als Problem angesehen wird oder nicht, ist, glaube ich, eine spannende Frage.
Das ist eine spannende Frage, glaube ich, wirklich auch. Dass man, ist ja nicht
grundsätzlich. Ist ja eine Co-Produktion eigentlich.
Ja, und was ist Problemzone und was ist keine Problemzone? Das ist ja ein bisschen beliebig.
Ja, auch, ne? Und ich meine, früher hätte mir ja niemand vorgeworfen, wenn ich gesagt hätte, boah, ich nehme mir jetzt die Zeit und gehe meinen Aufsatz Satz für Satz durch und nehme einen Thesaurus und so, guck, ob es da noch alternativ schönere Worte gibt, ne? Und so weiter und so fort.
Ja, oder ein Co-Autor hat immer drüber geguckt, ein Muttersprachler, der sich gut auskennt.
Ja, da unterschreibt man ja teilweise, dass man das alles selbst, also bei Masterarbeiten und Ähnliches schreibst du ja, dass du
niemanden sonst mit davon endet. Aber ich sag mal, wenn du die Rechtschreibkontrolle benutzt, dann würde sich keiner dran stören, aber es ist auch eine maschinelle Unterstützung.
Also es wird bestimmt noch spannend.
Ja.
Aber von jetzt komplett KI-generierten Daten, da forschst du ja auch zu Erkennungsansätzen. Welche gibt es denn da oder Kennzeichnungsmöglichkeiten? Also dass man wirklich klar sagen kann, das ist jetzt nur von der KI.
Wenn ich jetzt erstmal sage, ich habe ein System, das wohl kontrolliert ist und da möchte ich eine Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten. Also es gibt eine vertrauenswürdige Blackbox, der werfe ich Prompts entgegen und die generiert mir Inhalte. Und die Inhalte verbreite ich dann weiter. Dann kann ich halt verschiedene Sachen machen. Dann kann ich sagen, okay, die Blackbox erzeugt nur Inhalte, die in irgendeiner Weise markiert sind. Das sind Wasserzeichen oder Wasserzeichen-ähnliche Sachen. Das bedeutet dann eben, dass ich mit dem, also den Content verbreite. Und wenn irgendjemand sagt, na, ist das KI generiert oder nicht, dann versucht er das Wasserzeichen auszulesen und wenn da ein Wasserzeichen drin ist, dann weiß er, ah ja, das kommt von der KI. Ja, das ist also so eine inhärente Kennzeichnung und die wird dann eins mit dem Inhalt. Ich kann genauso hergehen und kann Regelungen treffen, dass jeder Inhalt so eine Art Herkunftsnachweis braucht. Ja, also es gibt so Ansätze in der Zwischenzeit, die gab es schon sehr lange, die gab es schon in den 90ern, die sind jetzt im Augenblick wieder mehr im Kommen durch das Misstrauen, das immer mehr den Fotos entgegengebracht wird, dass man Kamerasysteme hat, die, wenn sie ein Foto machen, gleich eine digitale Signatur erzeugen. Die digitale Signatur ist ja eine wohl etablierte Strategie für die Authentizität von Inhalten. Ne? Und dann kann man dann eben sagen, ja, ich bin ein Bild, das kommt aus der Kamera XY. Genauso kann ich natürlich auch sagen, ich bin ein Bild, das kommt aus DALL-E oder Stable Diffusion und so weiter. Und wenn ich das in so einer Blackbox hat, dann unterschreibt quasi Blackbox, ja, das Bild habe ich gemacht, stell das da rein. Und wenn ich in einem...
Ich könnte jetzt also auch Medien, ich bin ein ZDF-Kamerabild oder ich bin ein Tagesschau-Bild oder was auch
immer. Genau, also das ist... letztendlich kann ich ja jedes Gerät irgendwie als so eine signaturfähige Box modellieren zumindest mal. Ja, das heißt also, wenn die ZDF-Kamera einen Film aufnimmt, dann signiert sie das mit ihrem Zertifikat. Wenn der KI-Generator ein Bild erzeugt, dann signiert er es mit seiner Signatur. Wenn dann irgendjemand die Bilder betrachtet, die Inhalte nutzt, guckt er sich halt die Signaturen an und sagt halt zum Beispiel, naja, hier habe ich jetzt einen signierten Inhalt, der darauf hinweist, dass es KI-generiert ist. Also weise ich darauf hin, nutze es aber, weil... spricht ja nichts dagegen. Und wenn ich...
kann man sich auch vorstellen. Ne? Also ich stelle mir vor, ich habe jetzt meine Sportteile in der Zeitung demnächst und dann steht dann eben KI-Text.
Zum Beispiel, da steht KI-Text oder Stockfoto von einem Torwart, der Ball fängt, unten drunter generiert von XY, KI, gar kein Ding. Und das funktioniert halt so lange, wie das Szenario jeden Inhalt als signiert fordert. Ja, weil ansonsten habe ich natürlich immer das Problem, dass, wenn es KI generiert ist und das eine Signatur hat, die es als KI generiert nachweist und dann ich aber eben nicht mehr möchte, dass es als KI generiert erkennbar ist, dann werfe ich einfach diesen Signaturteil weg und dann habe ich wieder ein ganz normales Foto.
Also der lässt sich quasi gut abschneiden.
Ja, das kann man sich wirklich vorstellen wie ein Dateizusatz. Und wenn die Welt halt noch nicht so weit ist, dass alle realen Inhalte auch mit entsprechenden Signaturen versehen sind und ich quasi sagen kann, reale Inhalte sind nur, also es gibt keinen realen Inhalt, der mit irgendeinem digitalen Gerät erzeugt wurde, der nicht über seine Signatur eine Authentizität nachweisen kann, dann habe ich halt dann immer noch das Problem, dass ich vielleicht signierte reale Inhalte, die ZDF-Kamera habe, der ich vertrauen kann. Und dann kommt aber irgendein anderer Inhalt, von dem User sagt, ja, das habe ich mit meinem Smartphone aufgenommen. Ich habe gerade gesehen, wie der Papst Hundewelpen ersäuft. Ja, und dann hat man halt einfach das Video und da ist natürlich keine Signatur drin. Mhm. Aber dann zu sagen, ja, dem Bild vertraue ich nicht, weil da ist keine Signatur. Ja, kann man aber genauso sagen. Aber mein altes XY-Smartphone von 2019, das hat das noch nicht. Das ist schon ein echtes Bild, aber wie soll ich das denn nachweisen? Ja, und dann hat man halt wirklich das Problem, dass diese Kennzeichnungen nur ziemlich schwer
Ich kann mir das vorstellen, in einem eng umgrenzten Kontext.
Natürlich.
Keine Ahnung, Musikdistribution oder irgendwas, wo ich wirklich sage, da kontrolliere ich quasi die Ein- und Ausgänge sehr gut.
In einem DRM-System. Also das in so einem DRM-System, das hat letztendlich ja genau dieses Szenario.
Müssen wir kurz erklären, was DRM ist?
Digital Rights Management, das ist so ein Konzept lang vor Streaming, dass man noch versucht hat, Dinge eng an Nutzern und so weiter zu halten. Und nicht einfach gesagt hat, ich bezahle pauschal so viel Geld, dass ich viel mehr Geld ausgebe, als ich früher für CDs ausgegeben habe. Und dann ist dann auch niemand mehr so sehr interessiert.
Ja, liebe Kinder, das war lange, lange vor Netflix. Lange.
Tja, da gab es noch solche Uploads.
Die 2000er Content-Kriege.
Genau, Kim.com. Oh ja. Das, ne? Die Zeit.
Kim.com, ja.
Die Älteren erinnern sich.
Aber wir waren jetzt nur bei den Signaturen.
Ja. Genau, das war auch nur ein Ding dann. Also wir haben Wasserzeichen, wir haben Signaturen. Wir haben die Möglichkeit, Listen zu generieren. Das heißt also, so wie man mit dem Wasserzeichen quasi ein Merkmal in den Inhalt reinschreibt und das später überprüft, ob das Merkmal drin ist, kann ich auch versuchen, aus dem Inhalt ein Merkmal zu extrahieren, das eindeutig mit dem Inhalt verknüpft werden kann. Und dann sage ich halt wieder, meine Blackbox schreibt halt von jedem Inhalt, das generiert, dieses Merkmal, Fingerabdruck, wie auch immer wir es nennen, Hash, robuster Hash oder kryptografischer Hash, je nachdem, wie man es angehen möchte, in eine Liste. Und wenn ich dann irgendwo einen Inhalt habe, generiere ich wieder den Hash und gucke dann einfach nur, ist der in der Liste von der Blackbox, die Bilder generiert. Und dann weiß ich, das ist von dieser Blackbox erzeugt. Ja.
Aber ich sag mal, für die große Spielwiese Social Media sehen die Verfahren im Moment zumindest noch nicht wirklich geeignet oder bringen die da auch schon was?
Ja gut, also ich meine, das sind ja bis jetzt auch primär Konzepte, die halt im Augenblick diskutiert werden. Also ich meine, EU-Richtlinien ja sagen, wir haben jetzt eine Kennzeichnungspflicht und ähnliches. Mhm. Das dauert natürlich eine Weile, bis das sich etabliert, aber man hört zumindest mal schon, dass der eine oder andere Social-Media-Anbieter halt eben nach entsprechenden Inhalten auch scannt und darauf reagiert.
Und sonst so?
Also wir sind ja quasi in einem Superwahljahr jetzt, ne, mit 2024. Mhm. Und das schreit ja eigentlich nach Desinformationskampagnen. Gibt es da Dinge, die du erwartest, so im Zuge der US-Präsidentschaftswahlen, der Landtagswahlen in Deutschland im Herbst oder vielleicht auch der Europawahlen im Mai jetzt schon?
Und wir sehen ja jetzt schon, dass auf politischer Ebene es Versuche gibt oder es Vorgehensweisen gibt, die ganz gezielt darauf abzielen, Staaten zu destabilisieren oder zumindest mal politische Meinungen zu destabilisieren oder anzugreifen. Und das wird man sicherlich auch in diesen Wahlen sehen, gar kein Ding. Und das werden verschiedene Qualitätsstufen sein. Ja. Das werden Angriffe von Staaten sein, die andere Staaten eben destabilisieren wollen, die ganz gezielt emotional aufgreifende oder angreifende Narrative verbreiten. Ja. Also wird sich weisen, was dann rausgesucht wird. Üblicherweise nimmt man ja dann eben ein aktuelles Angstthema, sei das jetzt Migration, sei das Klimakrise. Jetzt wird ganz viel über wirtschaftlichen Abschwung geredet und dass halt irgendwie Deutschland seine Position als Industrienation verliert, weil vielleicht hat man darüber dann halt irgendwelche gefälschten Expertenaussagen und ähnliches, damit die Leute halt eben das Gefühl haben, ich muss jetzt wirklich ganz anders wählen, weil sonst werde ich demnächst irgendwie als Steppennomade leben müssen oder so. Das, ja, keine Ahnung. Ich meine, den Leuten wird ja Angst gemacht.
Ja, ja, und
den, dann
Emotionen, ne?
Ja, eben, das zieht ja. Und in anderen Ländern kann das halt eben wieder ganz anders sein. Also Desinformationen sind immer sehr stark auf eine Kultur ausgeprägt. Also das kann man sich zum Beispiel bei Corona total schön anschauen. Ja, in Corona, wir haben ja so unsere Sicht auf Corona. Wenn man sich anschaut, wie Desinformation und Corona zum Beispiel in Indien aussah, ist was ganz anderes.
Erzähl mal.
Ja, nee, ich meine, in Deutschland gab es ja zum Wandel zumindest so Beispiele, zum einen medizinisch irgendwie, was soll man machen, was soll man nehmen, welche Medikamente wirken dagegen. In Indien gab es eine Kampagne, die überhaupt hat, Kuhurin ist perfekt. Das hilft gegen Corona. Ja? Und da gab es dann auch tatsächlich wirklich so Businessmodelle, die das noch versucht hat auszuhören. Ja, mein Gott, die haben halt ein anderes Verhältnis zur Kuh und da gab es eben auch ganz stark. Dann in Deutschland hatten wir meiner Erinnerung nach bei Corona halt auch stark antisemitische Tendenzen. Mhm. In Indien waren es muslimfeindliche Sachen. Da wurde Corona als so die Biowaffe der Muslime, die die Welt ausrotten will oder die Ungläubigen ausrotten, angesehen. Also ganz, ganz andere Szenarien und das ist für viele Länder ganz unterschiedlich. Ja.
Okay. Interessant.
Ja, spannend.
Ja. Ja, total. In einem Projekt von euch in Dynamo, da geht es auch um Fake News Verbreitung und auch, wie man dem entgegenwirken kann. Und da hat mir deine Kolleginnen was erzählt über die Strategie des Pre-Bunking, also eine vorausschauende Strategie gegenüber Desinformationskampagnen, die zu erwarten sind. Also so eine Art Wettervorhersage für Fake News, sage ich mal jetzt salopp.
Ist eine von zwei Möglichkeiten, wie man Pre-Bunking interpretiert. Ja. Also nur damit man es nicht.
Erzähl uns mehr.
Ja.
Genau,
bitte.
Also unter Pre-Bunking versteht man zum einen auch das, was man so als mediale Ertüchtigung oder Medienunterricht oder sowas versehen. Also den Leuten
aber
einfach
von Medien oder über Medien an Bürgerinnen und Bürger.
Oder sowohl als auch, also durchaus gerne auch mal von Medien über Medien an Bürger.
Okay,
also,
ja.
Das ist, ja, mein Gott, das sagt dann halt eben der eine Fernsehsender. Was machen wir, damit wir euch Material zeigen können, das halt eben vertrauenswürdig ist und worauf müsst ihr achten, wenn ihr andere Materialien seht und so weiter. Also eben all dieses, schau dir verschiedene Quellen an, guck dir an, wer die Hintermänner sind und so weiter und so fort.
Klassische Medienerziehung.
Genau, ja. Und das, das ist so eine Sache, die als Pre-Bunking bezeichnet wird. Mhm. Und das ist halt eben dann wirklich ja so eine erzieherische Strategie. Und das andere ist eben das, was du gesagt hast, dass man von vornherein, wenn es ein Phänomen gibt, sich schon überlegt, naja, was wird wahrscheinlich eine Desinformation sein, die auf diesen Inhalten generiert wird. Das ist dann natürlich ein Ratespiel, ein Educated Guess natürlich. Also man hat ja gewisse Muster und Ideen und dann kann man natürlich schon frühzeitig sagen, gut, ich weise mal darauf hin, dass diese oder jene Behauptungen nicht stimmen werden. Ich richte vielleicht irgendwelche Informationsseiten, irgendwelche Landingpages ein, die schon mal erklären, warum dieses Medikament gegen das nicht hilft oder zeige halt eben schon mal nüchterne Betrachtung der Auswirkungen von Migration oder ähnliches. Ja, einfach damit ich schon mal irgendwelche Desinformationen abfangen kann und nicht dann erst, wenn irgendwas verbreitet
also den
wird, erstmal die
Sachen.
Genau,
man kommt quasi vor
Bild.
Die Welle damit eigentlich.
Ja.
Ne?
Ja, man muss halt richtig raten.
Ja, gut. Aber das ist ja, wie du sagst, ein educated guess und vielleicht ist es gar nicht so schwer, auf Desinformationsinhalte zu kommen in einem bestimmten Kontext.
Der Blick in die Glaskugel.
So, Martin, KI-Entwicklung schreitet voran. Was denkst du als Experte, was die KI in einem Jahr können wird?
Ja, also im medialen Bereich, glaube ich, ist in einem Jahr Videogenerierung da. Es ist so kurz davor, dass es da mehrere Lösungen geben wird und die dann halt eben auch frei verfügbar sind. Im Augenblick sind wir ja am Punkt, an dem wir dem erste Leute sagen oder erste Firmen sagen, wir haben ja was und erste Untersuchungen damit laufen in einem Jahr.
Was erhoffst du dir oder gibt es eine Anwendung, die du extrem nützlich finden würdest?
Was wünschst du dir?
Ja.
bei Natural Language Processing Modellen oder Large Language Modellen fände ich die Fähigkeiten zu fragen, gute Referenzen zu erhalten. Das kann auch ausbaufähig sein, also die Verknüpfung zwischen Large Language Modellen und Informationssystemen, das kann noch besser werden. Das ist noch ein bisschen limitiert im Augenblick, funktioniert aber schon gar nicht so schlecht.
Also zusammen. Meinst du so Quellenangaben in den Texten?
Genau, okay. Aber dass ich halt eben, wenn ich heute im Large Language Model oder im Chat-System frage, was ist denn der Stand der Technik zu robusten Hash-Verfahren, dann gibt der mir irgendwas aus und das ist nicht so richtig gut. Und zwei von den drei Beispielen sind vielleicht sogar auch kein robustes Hash-Verfahren oder so. Ja? Also das heißt, man muss sich eigentlich immer ziemlich gut in dem Inhalt auskennen, um überhaupt das Ergebnis bewerten zu können. Und da hoffe ich zumindest mal, dass es noch besser wird und dass es irgendwelche Konzepte gibt, die das noch besser nachvollziehbar machen. Ja, also so der, weil ich glaube, im Augenblick hat die KI noch ziemlich hohes Potenzial, Missinformationen zu generieren. Weil wenn ich wirklich glaube, dass das ein Wissensdatenbanksystem ist, dann werde ich ziemlich häufig noch in die Verwirrung gestürzt. Aber da arbeitet man jetzt stark dran, indem man die Systeme selbst nur als eine Art Schnittstelle zu Wissensdatenbanken verwendet. Mhm. Und wenn sich das noch weiterentwickelt, das kann schon noch mal tolle Werkzeuge geben.
Ja, das hatten wir bei deiner ersten Folge schon gesagt. Wenn man die Systeme miteinander kombiniert, dass da noch ganz viel Musik
das
drin
ist. Das ist ja jetzt auch da. Also ich meine, ChatGPT 4.0 kann ja auf wissenschaftliche Datenbank zum Beispiel zugreifen. Also generiert einem schon Referenzen. Ich finde nur nicht, dass es so gut ist bis jetzt, so diese Referenzen, die es ausspuckt. Die passen teilweise. Manchmal ist es auch nicht so optimal. Aber das wird sich weiterentwickeln.
Aus dem Nähkästchen.
Wir haben jetzt ganz viel über KI und Medien gesprochen und du bist ja auch ab und zu als Gutachter tätig. Was bedeutet eigentlich diese KI-Entwicklung für die IT-forensische Arbeit beziehungsweise vielleicht auch vor Gericht zum Beispiel?
Es ist halt ein potenzielles Werkzeug, mit dem Inhalte manipuliert oder gefälscht werden können und das muss dann halt eben in so einem Gutachten in Betracht gezogen werden. Aber das hat zwei Seiten. Also zum einen kann es natürlich immer als Verteidigung eingesetzt werden, nach dem Motto, das ist ja eh alles nur generiert. Da sind wir bei diesem Liars-Dividend, das man ja schon lange prophezeit hat. Und zum anderen muss man halt ein gutes Wissen darüber haben, was im Augenblick technisch möglich ist, um halt eben auch zu erklären, ob das potenziell eine Fälschung gewesen sein kann oder nicht. Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass bei Versicherungsbetrugsfällen und Ähnlichem in der Zukunft bei Belegfotos ziemlich spannend werden wird.
Mhm. Ja. Martin, jetzt mal eine ganz scharfe Kurve. Du wirst täglich angefragt von verschiedensten Medien, um über alles Mögliche zu sprechen. Im Moment meist KI-Entwicklung und Desinformation. Was hast du da über die Jahre im Umgang mit der Presse gelernt?
Immer schön freundlich bleiben.
Ja, das klappt ja super. Also hab dich noch nie unfreundlich gesehen vor irgendeiner Kamera.
Das ist immer.
Und dahinter auch nicht. Ja, außerdem hast du eine Wahnsinnsgeduld und eine Ruhe. Ist egal, ob die Tagesschau hier vor der Tür steht oder Hessen TV oder BBC. Ich glaube, die Schweizer waren auch mal hier. Du bleibst cool. Wie machst du das?
Mit denen bin ich sogar im Aufzug stecken geblieben. Mit den Schweizern.
Ja, und du bist immer die Ruhe selbst.
Das ist mal ein schönes Nähkästchen hier. Siehst du, jetzt erfahren wir es.
Ja, das ist schöne Gruß an die Technik.
Wie lange wart ihr drin?
Ich weiß es nicht, das ein paar Minuten, würde ich mal sagen. Okay. Also jetzt keine Stunden, vielleicht eine Viertelstunde oder so.
Ja, doch. Okay.
Wir nutzen hier am Institut ja auch KI-Tools. Was ist da so eure Forschungsinfrastruktur hier quasi im KI-Umfeld?
Wir haben halt eine Reihe von GPU-Systemen. lastigen System. Also wir haben tatsächlich verschiedene Ausbaustufen von so einem klassischen Gaming-PC, mit dem wir halt eben auch immer mal zeigen wollen, was in einem normalen Wohnzimmer in der Zwischenzeit möglich ist, bis hin zu halt wirklich GPU-Server-System.
Aber und was dann, ist GPU? Ich höre gerade den Fremdwort-Alarm.
Eine Grafikkarte, also okay. Der Chip auf einer Grafikkarte oder ein Teil der Chips auf der Grafikkarte. Und was jetzt die einzelnen Frameworks betrifft, also das ist extrem unterschiedlich, weil wir ja alles von Large Language Models über Bilderkennung und sonst was machen und dementsprechend sind das ja alle möglichen. Und wir versuchen halt tatsächlich auch möglichst viele von denen ausprobieren und zu schauen, für welche Fragestellung ist was gut. Und halt eben klar, gerade so die Unterscheidung, sowas wie ChatGPT ist halt ein cloud-basiertes Online-System. Das ist ja für viele Anwendungen gar nicht akzeptabel, weil halt eben nicht alle Daten irgendwo in die Cloud geschickt werden sollten. Und dementsprechend schaut man sich dann eben auch mal an, was mit lokalen Systemen machbar ist, die ja auch immer mehr dazu gewinnen. Ja.
Nutzt du denn privat künstliche Intelligenz?
Die Antwort darauf wird, glaube ich, bei fast jedem Bürger ja sein. Ja, weil ich meine, jede Alexa, jedes Smartphone, das verwendet ja alles künstliche Intelligenz. Also, dass man irgendwie es schafft, keine künstliche Intelligenz einzusetzen, inhärent im Hintergrund, da muss man sich heutzutage, glaube ich, schon anstrengen. Mhm. Ich verwende aber auch privat durchaus generative Systeme. Also, sei es jetzt für Texterstellung, aber auch für Bilderstellung und so weiter. Okay.
Du bist ja privat auch Musiker oder stellst Musik her, produzierst
schöne
Musik.
Schöne Unterscheidung, ja.
Nutzt du dafür KI?
Ja, und zwar im Mastering. Also wenn du Musik machst, erzeugst du ja erstmal, in meinem Fall mit Synthesizern, verschiedene Tonspuren, die du dann miteinander mischst und dann kommt dann halt irgendein Audiosignal raus. Und das klingt halt erstmal, wie das klingt. Und der große Unterschied zwischen einer Radioproduktion und einer Schlafzimmerproduktion ist halt, dass die Radioproduktion von Profis, die sehr genau wissen, wie Frequenzgänge und Dynamik, also die Reaktion, wie schnell ein Ton abklingt, welchen Lautstärkeunterschied zwischen verschiedenen Instrumenten und so liegt, wie man das tatsächlich abmischt, wie man das hinbekommt. Und früher war das halt so, dass der Schlafzimmerproduzent vielleicht total verliebt seine Synthesizer programmiert hat, aber relativ wenig Ahnung davon hatten, wie dann so die Abmischung auf einem anderen Gerät klingt, wie die im Radio klingt und so weiter. Und mit KI kann man das in der Zwischenzeit gut automatisieren. Das heißt, es gibt in der Zwischenzeit Tools, da hast du den Song, den du gemischt hast und der läuft dann durch einen finalen Filter, der halt wirklich so das Frequenzgang, Dynamikverhalten und so weiter automatisch so einsteuert, wie das typischerweise für ein Genre ist. Also man kann wirklich sagen, na, ich möchte jetzt eine Abmischung für Techno haben, ich möchte eine Abmischung für modernen Rock haben, ich möchte das optimieren auf Streaming oder auf Tonträger und so weiter. Und dann wird das unterschiedlich parametrisiert und man hat sogar wirklich Tools, die in den Song reinhören und dann Empfehlungen treffen, was man machen sollte und das auch automatisch anpassen, wie man Frequenzverhältnisse anpasst. Weil, was weiß ich, so eine Sache, die man häufig macht als Produzent im Privatbereich, ist viel zu viel Bass reinmischen. Ja, das ist halt einfach.
Das ist gut gemeint.
Ja, es ist gut gemeint. Man denkt halt, oh, das muss wummern. Aber letztendlich zermatscht das halt Aufnahmen total. Und das Tool passt das dann entsprechend an. Das,
okay.
Da verwende ich tatsächlich KI. Also jetzt nicht zum Erzeugen von Melodieabläufen oder so. Aber, ja.
Der Nerdfaktor.
Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Und ich habe aber immer noch nicht wirklich ganz genau verstanden, was du eigentlich für Musik machst. Macht dich deine Musik, also erstmal wirklich, das ist eine Doppelfrage, macht dich deine Musik zum Nerd? Also ich habe es schon mal gehört, mir fällt es trotzdem nicht leicht, das zu beschreiben, was das für eine Stilrichtung ist.
Okay, gut, das weiß ich auch nicht.
Ich mache ja auch ziemlich viel unterschiedliche.
Also zwei Fragen. Ist das, was für Musik machst du? Gerne auch unterschiedliche Stilarten mal definieren. Und das andere ist aber, macht dich das zum Nerd? Ist das so ein Nerd-Hobby? So elektronische Musik?
Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie ein Nerd definiert, aber
Menschen, die sich gern intensiv mit was beschäftigen.
Ach so, gut. Ja, aber das, dann ist es ja ziemlich.
Manchmal auch so ein bisschen abseitig. Abseitig, nicht so mainstream.
Ja, ich meine, weißt du, wenn man so den Computer-Nerd zum Beispiel betrachtet, der Mensch im Wohnzimmer mit Hoodie, also die Musikkünstler, gerade so im Elektronikbereich, das sind ja meistens irgendwelche braun gebrannten Server an irgendwelchen Stränden, bei denen die Crowd feiert, oder? Also
das ist
ganz unnördig, finde ich, was da die Leute typisch darstellen. Also ich glaube nicht, dass Musik machen einen automatisch zum Nerd macht.
Nee, diese aber vielleicht Denken und rein Friemeln.
Elektronische Musik ist in der Zwischenzeit auch zu breit.
Ja?
Also ich meine, das ist, ich glaube, in den 70er Jahren war das nerdig. Da kann man sich anschauen. Da waren das skurrile Leute, die da mit Wohnzimmerschränken Synthesizern Musik gemacht haben und mit verklärtem Blick das gemacht haben. Aber ich glaube, heutzutage ist das so verbreitet, es macht, glaube ich, wenig Unterschied, ob man es mit einer Wandergitarre oder mit einem Synthesizer macht.
Ja, uns geht es auch eher so um dieses sehr vertiefte, sich mit etwas beschäftigen. Es muss nicht unbedingt abseitig sein, wenn du jetzt elektronische Musik nicht als abseitig
bezeichnen möchtest. Das ist mit die schönste Musik, wenn es ein bisschen abseitiger ist. Da stehe ich voll dagegen. Nicht unbedingt, nee.
Ja, ich glaube, damit sind wir so weit durch. Haben wir was vergessen, Martin? Möchtest du was sagen?
Nein, alles gut. Wir können uns ja wieder treffen.
Das ist richtig.
Genau.
Werden
das machen
wir auch.
Genau.
So.
Ja, also ganz herzlichen Dank, Martin, dass du bei uns warst. Herzlichen Dank auch an Regie und Technik, also Max Leiding und Caroline Strohbehn und natürlich an unseren Schnitt, die Saskia Künstner. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner lieben Co-Moderatorin Anna Spiegel. Dankeschön, Anna.
Danke auch an dich, Oliver. Und danke an Martin.
Ja, und danke auch euch.
Wir freuen uns über Anregungen, Themenwünsche. Wer uns etwas mitteilen möchte, kann uns eine Mail schicken an podcast@sit.fraunhofer.de. Und wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns einfach nur zuhört. Und ja, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal im House of Nerds. Tschüss.
Ciao.
Tschüss!